herzlich willkommen zum Podcast Hochbegabung im 21. Jahrhundert. Heute geht es um Begabungsmodell. Es gibt ganz viele verschiedene Begabungsmodelle. So Modelle mit einer bildhaften Darstellung von komplexen Zusammenhängen, die sich gegenseitig beeinflussen. Mit dem Modell wird versucht, also Begabungen möglichst bildhaft darzustellen, in einer vereinfachten Form, weil es ist doch immer sehr komplex, das Ganze. Und man versucht so einfach die relevanten Aspekte rauszunehmen. Und meistens haben sie auch einen gewissen Zweck, Sinn und Zweck, dass man so eine Begabung in so einem Modell mit Strukturen darstellt, wo man das Denken und Handeln kann visuell darstellen. Wenn man ein Modell hat vor sich, dann ist ein Austausch viel einfacher, ein Dialog, sei das unter Fachpersonen oder Lehrpersonen, Eltern, wer auch immer sich für die Begabung der Kinder interessiert. So ein Modell kann natürlich nicht immer 100% übernommen werden für jede Schülerin, für jeden Schüler. Das geht natürlich nicht zu 100%, aber es ist so eine Annäherung und es gibt verschiedene Modelle, die ich hier vorstelle, und es hat sicher für jedes Kind ein Modell, das geeignet ist. Die Begabung ist sehr eine lange Zeit in der Vergangenheit so als Synonym von Intelligenz beschrieben worden. Die Intelligenz, das hat aber so etwas Statisches an sich, ist nicht so dynamisch. Das heisst, dort ist eher die Vererbung, das Erbt, die Anlage von der Geburt an als Gabe angeschaut worden. Und das hat sich ja in den letzten Jahrzehnten sehr stark verändert. Bis in die 60er Jahre war so die gaussische Glockenkurve sehr in, wo man schön sieht, dass ein IQ ab 130 hochbegabig ist. Und 100, IQ 100 etwa in der Mitte circa. Das hat natürlich ja, geschichtlich sehr geprägt, das Modell. Wird zum Teil heute sogar noch verwendet. Ist aber nicht mehr ganz aktuell, wenn man es so in der Gesellschaft kann man es nicht mehr wirklich zu 100% brauchen. Ende 1950er Jahre haben Begabungsforscher gemerkt, ja, Begabung ist etwas mehr als nur einfach ein intellektuelles Potenzial, und verschiedene wichtige Personen haben den Begabungsbegriff geprägt. Die Intelligenz ist auch ausgeweitet worden, also weg von den intellektuellen Fähigkeiten sind dazu gekommen, das kreative Denken, das wissenschaftliche Denken und Fähigkeiten, das soziale Talent in der bildenden Kunst und so weiter, ist man so zu einem erweiterten Begabungsbegriff gekommen. Und das 1972 zum Beispiel mit dem Marland-Report. Die haben so begabte Kinder untersucht mit einer nachgewiesene Leistung von potenziellen Fähigkeiten. Natürlich ist dort auch, sind die intellektuellen Fähigkeiten wichtig gewesen und noch andere. Zum Beispiel kreatives Denken, produktives Denken, visuelle darstellende Künste, Führungsfähigkeiten, psychomotorische Fähigkeiten und schlussendlich noch ergänzend die soziokulturellen Einflüsse und erweiterten Persönlichkeitsmerkmale. 1966 hat der Roth hat das sehr gut dargestellt mit den drei so Bereichen. Also vererbt wird das Erbe, Umwelt und das Ich, so die drei. Mit einerseits dem Erbe, der Vererbungstheorie und der Umwelt, der Milieutheorie. Und dazu ist eben das Ich gekommen. Und er hat so im Lernen und in der Entwicklung hat er das als Prozess angeschaut und so die drei Faktoren als Einheit beschrieben. Das finde ich sehr spannend, dass er das gewagt hat, Umwelt und Erbe also als Einheit Zusammenspiel anzuschauen. Und er war der, der den Begabungsbegriff dynamischer gemacht hat, also auch veränderbar. 1973 hat der Roth Begabung als eine Möglichkeit angeschaut, potenzielle Energie, die entwickeln, ausgeschöpft werden oder auch nicht. Und auch die produktive Lernfähigkeit hat er beschrieben und er richtet den Fokus auf die eigenen Möglichkeiten. Was kann man als Person, als Kind daraus machen? Oder wie kann ich mein Kind, meinen Schüler, meine Schülerin fördern und unterstützen? Ein bisschen später, 1978, ist der Renzulli noch dazugekommen mit den drei personalen Faktoren, die zusammenwirken. Ich habe es auch schon in einem anderen Podcast erwähnt. Er hat die drei Bereiche Kreativität, überdurchschnittliche Fähigkeiten und Aufgabenverpflichtung hat er genommen. Und wenn alle drei vorhanden sind, dann ist eine Hochleistung, eine hohe Begabung möglich. Und er sieht die Begabung als dynamischen Entwicklungsprozess und nicht unbedingt als genetische Vorbestimmung. Nicht nur. Und wichtig ist auch das ganze Gefüge mit diesen drei personalen Faktoren, mit diesen drei Bereichen. Die sind so eingebettet in ein soziokulturelles Umfeld. Mhm. 1990 hat auch der Renzulli, die gleiche Person mit dem Drei-Ringe-Modell, hat das noch etwas erweitert. Er hat auch das Hochleistungsverhalten angeschaut, das sich entwickeln kann in einem bestimmten Umfeld. Mit bestimmten Personen zu einer bestimmten Time, mit bestimmten Umständen. Die Umweltmerkmale sind natürlich auch wichtig, Persönlichkeitsmerkmale auch. Und er redet so von überdurchschnittlichen Fähigkeiten. Zusammen auch dann 1983 mit dem Gartner, die beiden haben dann so die überdurchschnittlichen Fähigkeiten probiert zu formulieren. Das sind einerseits kognitive Fähigkeiten, Fähigkeiten, Informationen verarbeiten, so das logisch-abstrakte Denken, Erfahrungen integrieren, sich in neue Situationen zurechtfinden und angemessen reagieren, verhalten. Und natürlich auch Fähigkeiten, Wissen, Fertigkeiten. Und beide sind sich einig, dass in einer Begabungsdomäne, also in einem Schulfach, in einem Thema, dass man eben da das Begabungspotenzial ausschöpfen kann. Kreativität war auch ein wichtiger Teil von ihnen beiden. Zum Beispiel Gestaltungsfähigkeit, Produktivität, Strategien, das Problemlöseverhalten. Alles hat mit Kreativität zu tun. Bewältigung von neuen Aufgaben, das divergente Denken, wie auch schon im anderen Podcast mit der Kreativität beschrieben. Die Fähigkeit, etwas Neues zu schaffen, das Vorstellungsreichtum, Flexibilität, Originalität im Denken, Sensibilität auf Details, Neugier, Risikobereitschaft, spielerisches Experimentieren, Verhalten. Das ist mit Kreativität gemeint, der eine Ring von drei Ringe Modell von Rinzulli. Und die Aufgabenverpflichtung, das ist der dritte Ring. Das ist so die Fähigkeit, sich an einer Aufgabe zuzuwenden, sei das über längere Zeit oder mal intensiv, mit einer hohen Motivation, mit einem hohen Leistungswillen. Etwas wollen lernen, etwas wollen wissen, das Ziel erreichen, mit hohem Interesse, Begeisterung, Ausdauer und verschiedenen Personenmerkmalen, sei das jetzt kognitiv, emotional, motivational. Das ist so, sind die drei Bereiche, wo der Rinzulli das versucht hat, als Modell zu erklären. Ich finde es ein sehr einfaches Modell, vor allem auch, wenn man die drei Bereiche so übereinander drüber zieht, dann in der Mitte ist dann so die Hochleistung, wenn alle drei Kreise zum Beispiel in dem Modell, wenn die sich überschneiden, dann das wäre dann die Hochleistung. Es gibt noch ganz viele Modelle. Ich denke nicht, dass ich alle hier vorstellen würde. Zum Beispiel das Seesternmodell. 1983-2003 vom Tannenbaum heisst die Person. Der Wagner hat dann das Drei-Ringe-Modell von Rinzulli 1985 später noch ein bisschen erweitert. Vor allem die Umwelt, weil die Umwelt sehr wichtig ist, dass das Kind eingebettet ist in ein soziokulturelles Umfeld mit Familie, Freunden, Schule. Der Gagnier, der hat auch noch das Begabungs- und Talentmodell entwickelt, das differenzierte Begabungstalentmodell heisst es. Und neu war so ein bisschen Begabung, das ist eine Fähigkeit, und das Talent, das ist dann die Entwicklung von einer Begabung. Also hat die beiden Begriffe hat er auseinandergenommen und versucht einzeln zu beschreiben. Begabung. Und ein paar Jahre später, 1993, dass die Begabung so ein Potenzial ist und das Talent so eine überdurchschnittliche Performance zum Beispiel. 2008 ist dann ein weiteres Modell entwickelt worden. Und zwar vom Gartner mit den multiplen Intelligenzen, die auch sehr bekannt sind. Das Ziel ist, mit dem Münchner Hochbegabungsmodell der Vorgänger war der Gagnier mit seinen multiplen Intelligenzen und der Heller hat das dann noch ausgeführt. Mit dem Ziel, die hochbegabten Kinder entdecken, die ein Fähigkeitspotenzial haben, um zu schauen, wie kann man ideale Bedingungen schaffen, dass eben so eine Hochbegabung sich entfalten kann. Und jedes Kind hat eine eigene, persönliche, individuelle Begabungsentwicklung. Und er ist auch nachgegangen, dem Hochleistungsverhalten nachgegangen. Und der Heller hat dann im Jahr 2000, also um die Jahrhundertwende, im 21. Jahrhundert, hat er verschiedene Faktoren benannt. Personen interne und Personen externe. Also intern, zum Beispiel Kognition, Motivation, Denken und extern Umwelt, Zufallbedingungen und so weiter. Also, er hat die Taufe das Modell prägt und ich finde es auch noch recht umfassend, um zu sehen, dass eben einerseits die verschiedenen Begabungsfaktoren, die verschiedenen multiple Intelligenzen sind und dann hat es aber auch Persönlichkeitsmerkmale, zum Beispiel Stressbewältigung, Leistungsmotivation, Arbeitslernstrategien, Prüfungsangst, Kontrollüberzeugung und natürlich auch der Leistungsbereich, also das Thema oder das Fach, sei das Mathematik, Naturwissenschaften, Technik, Informatik, Kunst, Sprache, Sport, soziale Beziehungen. Und die Umweltfaktoren, zum Beispiel das familiäre Lernumfeld, das Familienklima, Klassenklima, kritische Lebensereignisse etc. Und die vier Bereiche beeinflussen sich auch gegenseitig. Das sieht man bei diesem Modell sehr schön. Das ist jetzt bis jetzt das Neueste um die Jahrhundertwende. Und dann gibt es natürlich noch viel spannende Modelle. Zum Beispiel der Fischer 2004 hat das integrative Begabungsmodell entwickelt. Er redet auch von Potenzial bei der Begabung und nennt Umweltfaktoren und persönliche Faktoren, die sich gegenseitig beeinflussen und so den Entwicklungsprozess unterstützen. Und bei ihm neu sind Lernstrategien dazugekommen, Selbststeuerung, ganz wichtig, als zwei Persönlichkeitsfaktoren. Und die werden weiterentwickelt. Das finde ich eben sehr spannend, dass das dann vom Trautmann 2016 und Herr Müller-Oppliger 2017 wirklich nochmal verändert wird. Der Sternberg hat auch noch ein paar Begabungsmodelle beschrieben. 2011, der Sternberg hat vor allem von der höheren Begabung geredet. Einerseits in der Einstellung, die dann das positive Handeln beeinflusst, zugunsten von einer Gesellschaft. Das war bei ihm noch als Ergänzung. Das Neue auch noch in der Umwelt, Gesellschaft, um eine Wertehaltung gegangen ist. Das Aktien-Top-Modell nach dem Ziegler 2005 ist auch noch sehr wichtig. Im Zentrum Person mit dem Handlungsrepertoire, Handlungsraum mit dem Ziel, dann handelnd mit der Umwelt. Er beschreibt das auch in verschiedenen Kreisen, wo es wirklich vor allem um die Handlungen geht von einer Person und das Handlungspotenzial, um das ein bisschen erweitern, dass man Talentförderung so nutzen kann, dass eben sich das Kind, Schüler, Schülerin kann bewusst werden über seine Kompetenzen. Ja, dann eben 2016, 2017, Trautmann und Müller-Oppliger haben das ökologische Begabungsmodell noch erweitert. Zuerst sage ich mal die Neuerungen von Herrn Müller-Oppliger. Er sieht den Begabungsbegriff dynamisch. Und zwar einerseits in den individuellen Potenzialen, Einstellung, Handlungsmöglichkeiten, die aber auch im Spannungsfeld in der Wechselwirkung sind mit Anforderungen, Einflüssen von außen, Impuls, dass das wirklich so dynamisch verändernd ist, der ganze Begabungsbegriff und Begabungsförderung, die ist sehr zentral bei ihm. Auch beim Trautmann in ähnlichen Zeitpunkt. Er neu dazu kommt bei ihm noch selbst, also einerseits Selbstkonzept, Selbststeuerung und so sein eigenes Ding finden und Begabungsrealisierung, das auch mit Ziel dann auch zu realisieren, selber etwas gestalten, Selbstverantwortung übernehmen, auch Mitverantwortung für die zukünftige Gesellschaft übernehmen. Der Müller-Obringer nimmt auch die Idee vom systemischen Entwicklungsmodell, früher 1981 von Bronfeld-Brenner. Genau, der Trautmann mit dem Mikado-Modell probiert er, den ganzen Begabungsbegriff auch nochmal zu definieren. Ja, und so die vielen verschiedenen Modelle zu diesen verschiedenen Zeitpunkten, wo wirklich so angefangen hat im letzten Jahrhundert und jetzt in diesem Jahrhundert weitergeht, ist so ein bisschen das Fazit, dass ein Begabungspotenzial kann natürlich zu Hochleistung, Hochbegabung führen, muss aber nicht. Und eine hohe Intelligenz lange nicht. Und die eigenen Potenziale stehen immer in Wechselwirkung mit der Umwelt. Das ist auch noch ein so entscheidender Punkt, dass eben die Begabung dynamisch beeinflussbar ist, eine Momentaufnahme ist auch. Dass, wenn man eine Momentaufnahme macht, und die Person mit dem Persönlichkeitsmerkmal steht da auch im Zentrum. Und mit den Kompetenzen vom neuen Lehrplan 21 können die Kompetenzen natürlich sehr gut ausgebildet werden und so, dass eben auch die begabten, hochbegabten Schüler herausgefordert werden und so können Hochleistung erbringen. Also ich finde es spannend, die alten Modelle, die haben natürlich den Begabungsbegriff sehr geprägt und in die Richtung gelenkt, wie es heute verstanden wird. Und auch die neueren Modelle mehr auf den Fokus mehr auf Begabungsentwicklung, Talententwicklung und auch das systemtheoretische, soziologische, das finde ich auch sehr spannend bei den neuen Modellen. Die Person spielt eine zentrale Rolle bei der Begabungsrealisierung. Und alle im Modell haben so eine eigene Perspektive, sei das jetzt psychologisch, soziologisch, pädagogisch. Und also die Hochbegabung, so der eine Begriff, die einzige Definition, das gibt es nicht. Das ist auch je nach Land, je nach Kontinent, ist das auch ganz anders. Und ein paar Personen haben versucht, den Begriff zu definieren. Und Hochbegabung ist nicht gleich Hochbegabung. Das finde ich sehr spannend. Vor allem auch den Begabungsbegriff immer wieder versuchen, neu anzuschauen und verschiedene Perspektiven und dann je nach Kind ein anderes Modell aussuchen, das eben sehr gut passt.